Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Während in Indian Wells und in Miami das große Tennis stattfindet, findet das richtige Tennis natürlich auf der Challenger Tour statt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Hast du überhaupt was von Indian Wells gesehen?
Bissi.
Ja?
Aber es hat sich tatsächlich etwas geschnitten jetzt mit Hamburg, weil wenn man dann den ganzen Tag beim Turnier ist und dann auch noch abends Tennis, da muss auch mal eine gewisse Pause sein. Und dann war die Pause dann eher doch in Indian Wells und nicht in Hamburg.
Du hast die Pressearbeit für das Challenger in Hamburg gemacht, was eigentlich sonst immer im Oktober stattfand. Warum die Verlegung in den März?
Das war ein Vorschlag der ATP. Sie hat im Endeffekt einen freien Slot gehabt und in dieser Woche hat ja neben dem Turnier in Ungarn mit dem wunderbaren Namen, den nur du aussprechen kannst, nämlich
Szekes Fehérvár. Mhm.
Dankeschön. Kein anderes Turnier in Europa stattgefunden und vor allem auch kein Hartplatzturnier. Und dahingehend war also die ATP, wollte das Turnier gerne in den März legen. Und es hat im Oktober stattgefunden, auch als Combined Event, muss man ja sagen, als Hamburg Ladies and Gents Cup. Die ITF hat das so nicht in Erwägung gezogen, das Turnier zu verlegen. Und so wird also noch ein Damen-Event dann tatsächlich noch im Oktober stattfinden. Was allerdings im Moment unter den aktuellen Umständen beim Hamburger Tennisverband auch ganz gut war, weil es dort einen Wassereinbruch gab und mehrere Plätze nicht bespielbar waren. Ja. Das heißt also, es stand auch dieses Turnier, das Challenger, schon auf der Kippe. Und deshalb war man so gesehen ganz froh, dass es kein Combined-Event gewesen ist, denn das hätte man unmöglich austragen können, da eben ein paar Plätze nicht im Einsatz waren. Und es hätte auch diese Woche tatsächlich schon ein Juniorenturnier noch stattfinden sollen, das leider abgesagt werden musste.
Also nur das Challenger-Turnier der 50er-Klasse am Ende. 36.900 Euro gab es Preisgeld. Und bevor wir mit den Spielerinterviews anfangen, hast du ein Interview geführt mit Michael Kohlmann, dem Bundestrainer, der auch vor Ort war und der sich natürlich dann um dann auch die zweite Reihe kümmert. Das Interview mit Michael Kohlmann und Florian, das hört ihr hier.
Willkommen in Hamburg. Challenger in Hamburg, was sind so die ersten Gedanken daran und welchen Stellenwert hat das Turnier?
Also erstmal super, dass es überhaupt stattfindet, weil das Jugendturnier, was ja auch hier letzte Woche, glaube ich, was nächste Woche hätte stattfinden sollen, ist ja leider oder musste ausfallen, weil ja zwei Plätze nicht bespielbar sind, aber ich glaube, durch die Bemühungen von Björn auch, den Challenger trotzdem durchzuführen, ist für uns extrem wichtig, dass wir unseren Spielern immer wieder diese Möglichkeiten bieten können, in Deutschland Challenger zu spielen. Nicht nur Challenger, sondern überhaupt, ob es ein 50er ist, 75er ist eigentlich egal, international sich zu beweisen, gerade in der Zeit, wo jetzt in Europa fast nichts ist. Hallenturniere sind immer schwierig, auch Organisatoren zu bekommen. Insofern sind wir natürlich glücklich, dass es diese Turniere gibt. Und gerade hier in Hamburg, das jetzt ja schon ein paar Jahre läuft, nach vorne jetzt verlegt wurde, also sprich in den März, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Sehr gut, viele deutsche Spieler, viele deutsche junge Spieler, die sowohl in der Quali als auch jetzt im Hauptfeld gut performen. Ist ja auch immer wichtig zu sehen, dass sie diesen nächsten Schritt machen. Ich glaube, wir haben ja mit Rudi Mollica, Henry Squire, Marco Toppo, genug Leute, Max Rehberg, die auf dem Sprung sind, aber leider noch nicht so sich etabliert haben. Also Rudi jetzt ausgenommen, der hat letztes Jahr ein super Jahr gehabt, aber so in diese Grand Slam Qualis und diesen Übergang dann Richtung Top 100 zu schaffen. Und ich finde, das das alles hier gezeigt haben, dass sie das Potenzial haben, auch da relativ zügig hochzukommen. Und jetzt hoffe ich mal, dass alle noch ein paar Runden gewinnen. Wobei ich habe gesehen, wenn Rudi heute gewinnen sollte, spielt er gegen Henry. Insofern müsste da einer verlieren. Aber ich bin sehr positiv, fahre mit einem positiven Gefühl nach München zurück, weil ich mir sicher bin, dass die Jungs nicht nur das Potenzial haben, sondern jetzt auch wirklich so weit sind, dass auf kurz oder lang, dass die sich da reinspielen in diese Grenzheim-Qualis, was, finde ich, immer so der nächste Schritt ist. Ne? Also wenn du so immer Übergang Challenger, Future Challenger bist, dann bist du irgendwann ein Challenger-Spieler, aber und dann geht der nächste Schritt weiter, sage ich jetzt mal, da wo Rudi jetzt schon ist, glaube ich, können Marco, Henry auch nachziehen auf jeden Fall.
Was fehlt da vielleicht noch? Es sind alles junge Spieler, du hast es gesagt, aber
so ein bisschen die Konstanz. Und zwar letztes Jahr haben wir immer alle irgendwo mal einen Ausreißer gehabt, gute Resultate und dann aber auch mal wieder Phasen, wo sie nicht so viel gewonnen haben. Ich erinnere mich an Marco Toppo, der letztes Jahr bis BMW Open kein Match gewonnen hat, dann BMW Open sich qualifiziert hat, dann eine gute Phase hatte, dann mal wieder, also. Und ich glaube, dass um diesen Sprung zu schaffen, um diesen nächsten Schritt zu machen, brauchst du eine gewisse Konstanz. Und das hat Rudi letztes Jahr gezeigt, der viel gespielt hat. Und dann mit den gewonnenen Matches, mit den Anzahlen der Matches irgendwo auch sich, glaube ich, nicht nur, sich nur Selbstvertrauen gezogen hat, sondern auch für sich selber so dieses Selbstverständnis gefunden hat, dass er da angekommen ist. Und ich glaube, das ist dann immer erfahrungswert. Man meint manchmal, man hätte es schon, aber das dauert halt. Das dauert seine Zeit, es dauert Matches. Und deswegen ist es für uns immer wieder wichtig, solche Turniere auch zu veranstalten, um ihnen immer wieder diese Möglichkeiten auch zu geben.
Was gibst du ihnen mit? Wie läuft auch die Kommunikation vielleicht ab während so eines
Challenges? Ja, ich versuche generell eher mit den Trainern dann auch Austausch zu haben. Ich gucke relativ viel Matches mir auch von den Jungs, das ist ja mittlerweile wirklich super, auch im Ausland an, wenn durch die Streams. Und gucke halt, dass ich irgendwo das, was ich sehe oder wenn mir irgendwas auffällt, dann auch mitgebe. Aber ansonsten, glaube ich, sind sie alle in einem guten Umfeld. Ich habe einen guten Austausch mit den Trainerteams, also jetzt gerade Max Rehberg, jetzt Marco Toppo hat gerade sein Trainerteam gewechselt, ist jetzt nach Stuttgart da zum Andi Beck und dem Timon Reichelt gegangen, habe ich mich hier jetzt auch zum ersten Mal mit dem Timon, ich hatte schon mit dem Andi Beck mal telefoniert, das läuft gut, ich glaube, dass sie auch alle sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Umfeld haben, sehr professionelles Umfeld und jetzt geht es darum, dass die Ergebnisse konstant kommen und dass wir, wenn wir irgendwo eine Hilfe darstellen können, auch mit den Wildcards mal oder mit Turnieren, dass wir hoffentlich da auch unseren Teil dazu beitragen können.
Marco hat schon gesagt, er freut sich schon auf BMW Open Wildcard, also da wird ja auch bestimmt was machbar sein. Das Turnier, du hast es gesagt, findet jetzt zu einem anderen Zeitpunkt statt. Wir hatten immer eine relativ lange Lücke zwischen Koblenz und dann kam länger eigentlich nichts. Ist das auch vielleicht eine Zielsetzung, dass man das versucht, im Kalender vielleicht ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen?
Absolut. Also habe jetzt hier noch mit dem Christian Kruse, der im DTB ja dafür auch zuständig ist, mit Mirko Westphal zusammengesessen. Wir haben gerade, sage ich jetzt mal, ein paar Probleme, Veranstaltungen immer, also Veranstalter auch zu finden. Das ist nicht so leicht, aber unser Bestreben ist schon danach daran, dass wir den Kalender vernünftig füllen. Mhm. Also, dass es da gleichmäßig auch Turniere gibt. Wir hatten dieses Jahr eigentlich, fand ich jetzt für den Winter schon mal, ist es besser gelaufen als die letzten Jahre. Wir hatten mit Nussloch, Cadolzburg, Oberhaching, Koblenz und jetzt Hamburg 5 Veranstaltungen im Winter. Mhm. Ist schon mal besser, ist noch nicht optimal. Vielleicht könnten wir da noch 1-2 Veranstaltungen auch dazu gewinnen, egal ob auf Future oder halt auf kleinerem Challenger-Level. Und so müssen wir versuchen, das auch immer wieder für die Spieler zu verbessern, ne? Die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es sich vielleicht auch wieder mehr trauen, weil halt viel mehr Möglichkeiten zu Hause gegeben sind.
Es gibt noch einen Spieler, der aus Berlin kommt, aber für Irland antritt und ziemlich für Furore sorgt. Schaut man da auch ein bisschen mit dem weinenden Auge drauf, dass er schon Davis Cup für Irland gespielt hat?
Ich freue mich für ihn, weil ist wirklich ein toller Spieler. Ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal gesehen in Kassel, in der Quali beim Future. Ja. Hat er schon ganz, also da ist er mir schon aufgefallen. Und jetzt hat er dieses Jahr sehr, sehr gut gespielt. Ich habe ihn in Oberhaching im Finale gegen Max gesehen. Habe vorher schon mitbekommen, dass er in Irland gegen Dominic Thiem ganz eng verloren hat. Hatte ja Cadelsburg schon Finale gespielt. Also hat einen sehr, sehr guten Start ins Jahr gelegt. Gefällt mir sehr gut. Also bin ich ganz ehrlich, unglaublich athletischer Spieler, unglaublich viel Power. Ja, es ist schade, dass er sich jetzt schon festgespielt hat. Nichtsdestotrotz freut es einen ja immer, wenn irgendwo einer auch in Deutschland gut wird. Also, ne, weil es wird immer mal wieder ja auch diskutiert, ob der Standort Deutschland, ob der überhaupt noch Möglichkeiten bietet, professionelle den Sport auszuüben. Und dann freut es mich, dass auch Leute vielleicht aus der zweiten Reihe auf einmal nach oben gehen und es auch den anderen wieder Mut gibt, dass es möglich ist, auch diesen Weg zu gehen. Insofern, ja, ein toller Spieler. Hoffentlich spielt er nicht so viel gegen Deutschland.
Super, dann sage ich erstmal vielen Dank.
Es ging natürlich um die Chancen der deutschen Spieler, beziehungsweise dann auch, welche Chancen man ihnen geben kann, um zu spielen. Deutschland hinkt immer noch so ein kleines bisschen hinter anderen Nationen wie Frankreich oder Italien hinterher, um die Spielmöglichkeiten zu bringen. Aber er hat ja recht anschaulich erklärt, woran es liegt dann auch und woran es hapert.
Ja, das ist ja ein Thema, das uns schon länger begleitet, die Turnierlandschaft in Deutschland und dass man da ja eben nicht so breit aufgestellt ist wie beispielsweise in Spanien oder in Frankreich, wo einfach wesentlich mehr Turniere auf diesem Niveau stattfinden. Er hatte es ja im Interview gesagt, der Winter ist jetzt schon mal vergleichsweise zu den vorherigen Jahren eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt mit Hamburg ist auch die Lücke nicht ganz so groß geworden, aber insgesamt fehlt natürlich schon noch ein bisschen was, also da ist schon noch Luft nach oben und so ein Turnier zeigt halt wieder, das ist eine tolle Möglichkeit für die DTB-Akteure dort, sich auf diesem hohen Niveau dann auch beweisen zu können. Insgesamt 6 waren ja auch im Hauptfeld.
6 waren im Hauptfeld. Einer, der es nicht ins Hauptfeld geschafft hat, und ihr werdet heute eine ganze Menge von den Spielern hören, wo aus der beliebten Kategorie You Heard Him Here First, das ist Vincent Marisco gewesen. Ist 18 Jahre alt, ist ein deutscher Nachwuchsspieler und von dem habt ihr vielleicht so noch gar nicht so richtig viel gehört. Aber Vincent Marisco war hier in der Quali, hatte eine Wildcard für die Qualifikation bekommen, ist noch nicht innerhalb der Top 1000 und mit Vincent Marisco hat Florian gesprochen und das Interview, das hört ihr hier.
Ja, dann legen wir los. Als allererstes natürlich Glückwunsch. Ich glaube, tolles Match, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was hat den Unterschied ausgemacht?
Ich würde sagen, im ersten Satz habe ich nicht ganz so gut serviert, aber dann der Satz logischerweise auch enger. Er hat sehr gut von der Grundlinie gespielt, aber ich konnte den Druck halten an der Grundlinie, ein bisschen schneller spielen wahrscheinlich, ein bisschen offensiver. Im ersten Satz habe ich dann sehr gut aufgeschlagen und dann mit einem Mini-Break den Satz zugemacht. Das war sehr wichtig, dass der Aufschlag dann ein bisschen besser kam von der Quote. Im zweiten und dritten Satz habe ich die Aufschlagquote gehalten. Er hat ein bisschen was am Spiel umgestellt, ein bisschen mehr ist er an die Linie gegangen und ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber im Endeffekt konnte ich dann ein bisschen offensiver spielen als er. Und wahrscheinlich war das dann der entscheidende Faktor, dass ich das Momentum ein bisschen auf meiner Seite hatte und ein bisschen offensiver war als er, auch mit meinem Aufschlag.
Und es war dein Debüt auf Challenger-Ebene.
Das war auf jeden Fall mein Debüt, das war auf jeden Fall eine Ehre. Ich habe mich mega gefreut, dass ich hier spielen durfte und bedanke mich auch wirklich für alles und für jeden, der mir das möglich gemacht hat hier. Deswegen, ich meine, Challenger, das ist schon große Turniere, wo ich auf jeden Fall hin will. Und deswegen ist das mega, dass ich hier mal schnuppern durfte.
Schnuppern, also du bist weitergekommen, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, aber du hast es ja relativ kurzfristig erfahren.
Ja, genau.
Deswegen kannst du vielleicht kurz erzählen, wann du es erfahren hast und wie die Reaktion auch war?
Genau, ich wollte eigentlich in Trimbach spielen, bei einem Future, einem 25.000er. Und da hätte ich morgen gespielt. Und am Freitag hat mich der Michael Kohlmeier angerufen, der Davis Cup Trainer, und hat mir gesagt, ja, der David Fix, der ist krankheitsbedingt rausgefallen und es wäre eine Wildcard für mich frei. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, Challenger, es ist natürlich mega cool hier zu spielen. Und dann habe ich versucht, noch Hotel zu stornieren in der Schweiz und so, weil da will man ungern die Hotelkosten zahlen, das ist immer ein bisschen teurer da. Und dann habe ich es aber ganz kurzfristig noch hinbekommen, das alles zu umorganisieren.
Ja.
Deswegen, also ich habe natürlich die Wildcard angenommen, ich meine, das ist keine Frage.
Ja, schön und hat sich ja auch auf jeden Fall schon gelohnt. Kannst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, weil, wie gesagt, ja, also, neu auf der Tour bist.
Ja, ich habe letztes Jahr mit den Futures angefangen. Ich bin im Februar 18 geworden, hätte theoretisch noch ein Jahr Junioren, wo ich hätte die ITF Junior spielen können, aber ich habe mich entschieden, auf der Herrenebene direkt zu spielen. Ich gehe noch zur Schule, ich mache in 1,5 Jahren mein Abi.
Das ist in Mannheim, oder? Ist das
genau,
richtig?
Ich bin in Mannheim, genau. Das ist so eine Art Sportschule, die mich so ein bisschen unterstützen, dass ich auf den Turnieren spielen kann. Grundsätzlich, ich trainiere in Offenbach und in Kahlen und gebe mein Bestes, so viele Punkte auf der Weltrangliste zu holen, wie es geht. Irgendwie.
Das heißt, wie lange hast du noch Schule?
1,5 Jahre. Also ich mache mein Abi im Mai, Juni 2025. Mhm. Ja.
Und das heißt, das kann man im Moment ganz gut vereinbaren mit Tennis und Schule, das funktioniert ganz gut.
Mit Schule hatte ich eigentlich noch nie so richtig Zeitdruck. Also ich komme da ganz gut hinterher, denke ich. Das ist auf jeden Fall hilfreich, dann, wenn ich halt nebenbei Tennis spiele, dass ich mir da nicht so viel Zeit nehmen muss. Aber grundsätzlich ist natürlich die Unterstützung von der Sportschule natürlich auch wichtig, dass ich ohne Probleme mich freistellen lassen kann und die Turniere spielen kann. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, du hast schon ITF-Turniere ja auch gespielt.
Junioren oder wie?
Futures, also ja. ITF World Tennis Tour oder Futures, ja, sagt man immer noch. Ja, also,
ja genau.
obwohl es eigentlich umgestellt wurde. Und vor allem auch, ich habe mir so ein bisschen die Resultate angeschaut, du hast dich hier auf den deutschen Turnieren auch gespielt. Du warst ja auch wirklich bei einigen Matches richtig nah dran, gegen so Leute wie Daniel Masur, gegen Max Rehberg und so weiter. Was würdest du sagen, was fehlt da vielleicht oder was hat an den Matches da noch gefehlt?
Genau, also das waren ja, ich meine, die Jungs, die stehen ja alle Top 400, Top 500 auf jeden Fall. Genauso wie jetzt der Rotelli, gegen den ich heute gespielt habe. Und ich denke mal, dass ich habe noch nicht so viele Matches auf diesem Niveau gespielt.
Mhm.
Das heißt, es ist immer noch so eine innere Anspannung, dass, oh, ich könnte ja gewinnen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung, die vielleicht haben, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass irgendwann macht es halt Klick und dann gewinne ich die Matches. Vielleicht war das heute schon, ich weiß es nicht. Vielleicht
ich wollte gerade sagen, weil auch ersten Satz gewonnen, dann zweiten Satz verloren. Das ist ja dann
ein bisschen an Max Rehberg erinnert. Genau. und irgendwann macht es dann mal Klick, wo man dann merkt, okay, ich komme hier immer wieder in den dritten Satz, ich komme immer in enge Matches, ich habe immer wieder Chancen und dann steigt auch das Selbstbewusstsein, denke ich.
Und auch cool ausserviert.
Ja, natürlich. Also das ist, denke ich, mein stärkster Aufschlag. Ich frage mich immer noch, warum ich die ganze Zeit durch die Mitte serviert habe bei dem Matchball, aber dann habe ich nochmal revidiert und überlegt, was ist mein bester Aufschlag, habe ich nach außen serviert und dann war es ein Aslan.
Wie würdest du denn deinen Spielstil überhaupt beschreiben? Was sind so die Stärken, wo sind die Schwächen, wo du dann vielleicht noch arbeiten musst?
Ja, also grundsätzlich, meine Waffe ist mein Aufschlag. Mhm. Ich bin groß, deswegen will ich das auf jeden Fall nutzen natürlich.
Wie groß bist du?
Ich bin 1,94 etwa, ja. Mhm. Hoffentlich ausgewachsen. Ich will nicht mehr größer werden. Ich habe einen ziemlich schnellen Arm, also ich versuche immer Druck zu machen.
Mhm.
Viel Spin zu spielen auf der Vorhand, meine Rückhand ist relativ flach. Rückhand ist auf jeden Fall konstanter, mit der Vorhand mache ich mehr Punkte, aber auch mehr Fehler. Aber ich versuche immer, meine Position an der Linie zu halten, das Spiel zu bestimmen und Druck zu machen. Aber ich bin jetzt auch nicht der jetzt die ganze Zeit hinlos ans Netz rennt. Mhm. Sondern ich mag es auch, den Punkt aufzubauen, ein bisschen zu kontern. Ich denke, für meine Größe bewege ich mich auch noch ganz gut, deswegen habe ich da so eine Art Plan B. Also ich versuche so alles zu nutzen, was ich habe. Zu verbessern, auf jeden Fall meine Konstanz, denke ich. Mhm. Ich mache ab und zu nochmal zu viele Fehler, auch bei leichten Bällen, wo ich dann auf einmal Zeit habe und dann anfange nachzudenken. Grundsätzlich Aufschlagquote, dass ich die hochhalte über das ganze Match und zum Beispiel im ersten Satz habe ich jetzt die Aufschlagquote erst gegen Satz-Tiebreak gefunden.
Mhm.
Und dann hat man ja konstant Druck bei den Aufschlagspielen, wenn man die freien Punkte nicht bekommt. Also das ist auf jeden Fall was, an dem ich arbeiten möchte. Genauso wie der Return. Also ich denke, ich habe überall noch Baustellen und ich kann überall was noch verbessern. Und
du trainierst ja in Offenbach, oder? Also du hast, glaube ich, auch jemanden in der Ecke gehabt. Hast du einen Coach irgendwie dabei oder wie läuft das bei dir?
Also im Moment ist mein Papa dabei.
Ja, der war auch heute dabei, oder?
Genau, der war auch heute dabei. Ab und zu betreut mich der Jan Feldhus, mit dem trainiere ich in Kamen. Und ab und zu auch welche vom HTV, der Pimin Hähnle. Aber das kommt seltener vor. Meistens fahre ich alleine oder mit meinem Papa. Aber dadurch, dass ich jetzt 18 geworden bin, will ich eigentlich immer alleine fahren und das einfach mal die Erfahrungen sammeln. Aber mein Papa wollte unbedingt mit, der wollte natürlich auch Challenger sehen.
Also, okay.
Ist keine Frage, ja.
Bist du durch die Familie auch irgendwie zum Tennis gekommen oder wie hat sich das ergeben?
Ja, schon durch meinen Papa, aber der spielt auch nur hobbymäßig, der ist einfach ein Tennis-Enthusiast, aber spielt während 50 irgendwie Bezirksklasse oder so, aber hat mega Spaß am Tennis und den Spaß hat er mir so ein bisschen weitervermittelt, würde ich sagen. Meine Mama spielt gar kein Tennis.
Okay.
Ich habe noch einen kleinen Bruder, der spielt auch Tennis, aber auch ganz zum Spaß. Also ich bin so quasi der Einzige, der das so ein bisschen professionell angehen will.
Gibt es da irgendeinen einen Profi, der dich irgendwie inspiriert, der dich besonders beeinflusst hat oder was, den man so im Fernsehen angeschaut hat?
Also ich fand immer wieder Rafael Nadal toll. Mhm. Das Spiel passt jetzt vielleicht nicht so zu mir, aber ich meine, dieser Kampfwille und dieses nie aufgeben, das inspiriert mich wirklich und das hat bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe das Buch von ihm gelesen und da auch viele Sachen entdeckt. Mhm. Okay, habe ich mir gedacht, wow, also das ist schon ein toller Spieler. Aber grundsätzlich, ich finde immer wieder Spieler, die ich toll finde. Immer wenn ich ein Match schaue, dann denke ich mir, wow, die spielen ja alle mega. Ja. Also ich versuche so ein bisschen noch von überall meine Inspirationen zu nehmen. Roger Federer natürlich, The Tennis Gentleman, also es ist keine Frage, dass man den befindet.
Und kriegst du auch irgendeinen Support? Also ich meine jetzt auch finanziell betrachtet, wie...
Genau, ich spiele ja im Sommer Liga in Spendling. Mhm. Da kriegt man natürlich auch ein bisschen finanziellen Support, da spielt man ja auch nicht nur zum Spaß, würde ich sagen. Nein, Spaß. Da kriege ich natürlich auch ein bisschen Geld. Ansonsten aktuell, ich habe einen Fitnesscoach. Seine Firma heißt Double Time Performance und von dem werde ich so ein bisschen unterstützt. Kann ansonsten in dem Fitnessstudio trainieren und so ein paar Kleinigkeiten bekomme ich. Aber grundsätzlich finanziellen Support, da kann ich meinem Papa danken.
Okay, also, aber jetzt auch vom DTB oder so ist jetzt noch nicht, dass du dann irgend so
ein... Ein bisschen, ja.
Ein bisschen gibt es auch, ja. Weil die Wildcards,
ja, da natürlich, das ist, das ist beim, ja, der größte Support, denke ich.
Also, genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass du mit US-College liebäugelst.
Ja.
Ist das noch oder wie ist da die aktuelle Entwicklung?
Die aktuelle Entwicklung, ich würde sagen, mein Ziel ist es auf jeden Fall, Profi zu werden und auf der ATP-Tour zu spielen. Und es kommt wirklich darauf an, wie ich jetzt bis Sommer nächsten Jahres spiele. Wenn ich denke, ich brauche es nicht, dann brauche ich es nicht. Also ich hoffe, ich werde es nicht brauchen, ins College zu gehen, wenn ich gut genug bin. Ansonsten, wenn ich mich jetzt nicht mehr so weiterentwickle bis Sommer, dann würde ich halt versuchen, das College als Springplatz zu nutzen für Richtung Challenger Tour, um mich da zu etablieren. Aber grundsätzlich, das Ziel ist es eigentlich nicht, ans College zu müssen und direkt auf die Profi-Tour zu gehen. Es hat sich jetzt so ein bisschen umentwickelt in meinem Kopf, einfach durch diese großen Matches, jetzt, die ich gespielt habe, gegen Masur, Max Rehberg, jetzt gegen ihn. Einfach
so, dass man gemerkt hat, ich bin eigentlich ganz nah dran, oder?
Also ich bin grundsätzlich jemand, der jetzt nicht sehr arrogant ist. Also ich mache mich eher immer ein bisschen schlechter, als ich eigentlich bin, denke ich.
Okay.
Und ich muss einfach ein bisschen lernen, an mich zu glauben. Und dieser Glaube kommt langsam. Deswegen langsam liebäugle ich natürlich mit der Profi zu. Ja.
Okay, weil es gibt ja auch viele Vorbilder von deutschen Spielern, die auf dem College waren, die da gesagt haben, davon profitiert dieser Teamgeist.
Das Niveau ist unglaublich hoch in Amerika und es kommen immer mehr Spieler. Ich meine, wenn man in die Top 150 schaut, da sind bestimmt 40% College-Spieler. Also es wird immer mehr. Ja. Natürlich auch auf jeden Fall eine Option.
Ja, jetzt hat das Jahr 2024, sage ich mal, schon mal ganz gut begonnen. Glaube ich, kann man so sagen. Was sind so die Ziele? Was sind die Emotionen für das Jahr, für diese Saison?
Mein Ziel war es, Top 1000 am Ende des Jahres zu stehen.
Das kann schnell gehen.
Das kann schnell gehen, muss aber nicht. Ja. Das ist immer eine Frage, je nachdem. Ich meine, jetzt hatte ich auch Glück, dass ich die Wildcards bekommen habe und direkt Hauptfeld spielen konnte. Durch die Qualis sich zu spielen, ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Deswegen kommt es wirklich drauf an. Aber grundsätzlich nach oben hin lasse ich mir keine Grenzen offen. Also da will ich natürlich so weit nach oben, wie es geht. Also nächstes Jahr Top 600 wäre natürlich ein Traum, aber das werden wir sehen.
Okay. Gut, super. Sei erstmal vielen Dank.
Vielen Dank.
Und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich gebe zu, ich habe Vincent Marisco tatsächlich auch noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Und es gab aber ein Pre-Quali-Event, wo man also der Sieger dann eine Wildcard für die Qualifikation bekommt. Und genau aus dem Turnier ist Vincent dann als Sieger hervorgekommen und dadurch eben auch sein erstes Challenger Turnier spielen können und hat ja dann auch gleich in der ersten Runde gegen Lorenzo Rotolli gewonnen und dann, ja, nach gewonnenem ersten Satz in 3 Sätzen gegen Jakob Paul verloren in der 2. Runde der Qualifikation. Also er war einen Satz sogar davor, ins Hauptfeld einzuziehen und ja, das ist natürlich eine richtig coole Geschichte für den jungen Mann, der vorher ja schon auch bei den ITF-Turnieren Oberhaching, Nussloch, Kadolsburg mit dabei war, dort so die ersten Erfahrungen gesammelt hat auf dem Pro-Circuit, sonst vorher ja hauptsächlich bei den Junioren unterwegs gewesen.
Vincent Marisco, also 18 Jahre alt, hatte hier in der 2. Quali-Runde gegen Jakob Paul verloren. Jakob Paul, der durchaus schon, ich will sagen, nicht mal sagen etabliert, aber mit 24 Jahren dann doch deutlich erfahrener als Vincent Marisco. 6:2, 0:6, 1:6 hieß es am Ende aus der Sicht des jungen Deutschen, der es nicht ins Hauptfeld geschafft hat. Ins Hauptfeld geschafft hat es ein Spieler, der so ein bisschen für Aufsehen in den letzten Wochen gesorgt hat. Erst hat er in Oberhaching einen Future gewonnen, der 15.000er-Klasse, und dann ist er nach Dublin gereist, um Davis Cup zu spielen. Davis Cup für Irland. Gegen Irland spielte Österreich, die mit voller Kapelle angereist waren, unter anderem mit Dominic Thiem. Und dann gab es für Michael Acquey ein erstes Karriere-Highlight, ein Match gegen Dominic Thiem. Und das hat er knapp in 2 Sätzen verloren. Er war aber gar nicht so weit entfernt davon, wirklich hier vielleicht sogar einen Satz zu gewinnen gegen Dominic Thiem. Er zog hier ins Viertelfinale ein. Nachdem er durch die Quali gekommen war, gewann er auch in der ersten Runde gegen Jamiel Kell. Und dann gewann er gegen Marc-André Hüßler, der hier in 8 gesetzt war, um dann gegen Clément Chidek zu verlieren. Aber Michael Acquey ist so ein kleines bisschen eine Story, die man mal verfolgen sollte. Unter anderem auch, weil er in Berlin wohnt. Und das Interview mit Michael Acquey, das hören wir jetzt hier.
Erstes Challenger-Match gewesen, erster Sieg. Bist du nervös gewesen auch?
Heute Morgen ja, aber kurz vor dem Match nicht mehr so sehr. Woran das lag, weiß ich jetzt auch nicht. Aber genau.
Du bist ja auch mit ziemlich Selbstvertrauen eigentlich hier nach Hamburg gekommen. Hast ja auch auf ITF-Ebene in Oberhaching auch schon das erste Turnier gewonnen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft, was macht gerade so dich so stark in den letzten Wochen?
Ja, also ich habe mir ein bisschen weniger Druck machen lassen über die Zukunft und was ich erreichen möchte. Mhm. Und das hat mich eher im letzten Jahr etwas kaputt gemacht, da ich wusste, wie gut ich spielen kann eigentlich. Bloß durch den Druck kam ich das eigentlich nicht klar und auch private Probleme und Angelegenheiten, die dann so ein bisschen gestört haben. Mhm. Und als ich das mir ein bisschen so weggenommen habe, habe ich angefangen viel freier auf dem Platz zu spielen. So, und dann habe ich gut in Kadelsburg gespielt, gut beim Davis Cup, dann in Barking. Und eigentlich mit sehr viel Selbstvertrauen habe ich dann jetzt eine Woche trainiert. Jedoch habe ich mir, das war keine gute Trainingswoche, ein bisschen mehr Selbstvertrauen genommen, würde ich sagen.
Okay. Wie kommt sowas?
Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß es wirklich nicht.
Okay.
Auf einmal habe ich jetzt nicht so satt die Bälle getroffen und da wusste ich auch nicht, wie ich heute spielen werde.
Okay.
So. Und gestern hatte ich einen Trainingssatz hier in Hamburg und da kam ich immer besser und besser rein mit den Bällen, mit dem Belag. So, und aber trotzdem ein bisschen so Angst auch gehabt wieder, wie das sein wird jetzt gleich das erste Match. Mhm. Jetzt ist jetzt keiner, der über 1000 steht, der in der ersten Runde steht, sondern eher schon
erfahrener Spieler.
Erfahrener Spieler, die schon viele Matches gehabt haben, auch Futures gewonnen haben, so, und das fast jeder. Und da habe ich mir aber auch gesagt, dass sie einfach mal wieder ein bisschen Druck weggenommen, deshalb auch die Nervosität vor dem Match weg, dass einfach dein bestes Spiel spielen sollst, Spaß am Tennisplatz, einfach mein Spiel durchziehen, so, und kämpfen bis zum Schluss ist das Wichtigste. So, und wenn es nicht klappt, dann kämpfst du und dann klappt es vielleicht am Ende. Aber heute hat es von Anfang an gut geklappt.
Aber wenn du sagst, Druck, hat das damit was zu tun, dass man, also wenn du sagst, letzte Saison vor allem, ist das etwas, dass du sagst, naja, es sind bestimmte Weltranglistenpositionen oder sowas, die ich irgendwie erreichen muss und dann, wenn das vielleicht nicht ganz klappt oder was ist
ja, also,
das vielleicht genau?
Position und natürlich auch das Geld, weil bei dem Future Tour spielt man halt wirklich aus der letzten Tasche.
Ja.
Aber wenn es nicht klappt, kann man auch da sich viel Druck machen, dass ich muss jetzt wirklich das Turnier gut spielen, damit ich wenigstens noch ein Turnier spielen kann damit. So, und wenn es nicht läuft, dann weißt du auch nicht, vielleicht Preisgeldturniere oder anderweitig irgendwie die Karriere vorantreiben. So, und das macht dir ja schon ein bisschen viel Druck aus. Vielleicht auch noch ein bisschen coachen nebenbei, damit man ein bisschen was beisammen hat. Und genau, also solche Gedanken, die hindern dich daran, frei zu spielen auf dem Platz. So. Und ja, am Ende hin hat es ein bisschen jetzt geklappt, würde ich sagen. Und hoffentlich geht es auch jetzt weiter in die richtige Richtung.
Wie ist es denn bei dir? Wie ist deine Trainingssituation?
Also, ich wohne ja in Berlin, verabrede mich dort mit Spielern. Und ja, ich habe jetzt keinen Coach. Habe ich auch Ende des Jahres mich getrennt. Nach 9 Jahren auch wieder.
War das dann Coach aus Berlin oder?
Genau, Coach aus Berlin, aus meinem Verein, ja. Auch eine Entscheidung getroffen, jetzt den Verein zu wechseln. Auch nach 16 Jahren, glaube ich.
Das heißt, du wechselst jetzt von
meinem Anfangverein, also mein Startverein, würde ich
sagen. Ja. Das war?
Blau-Gold-Steglitz.
Okay, und jetzt geht's nach?
Blau-Weiß.
Okay.
Genau, also. Und ja, also es hat sich auch schon vieles getan. So, und vielleicht deshalb spiele ich auch wieder besser.
Jetzt musst du uns natürlich ein bisschen noch erzählen, die Geschichte, die war ja einige da immer natürlich beschäftigt, die Aktion, also Irland und Deutschland und Berlin, ja. Die Kombination, vielleicht kannst du ein bisschen was von deinem Background da noch erzählen.
Ja, also meine Eltern haben in Irland gelebt, beziehungsweise auch nur wegen der Arbeit dort. Und sind halt auch wegen der Arbeit dann auch nach Berlin gezogen, als ich dann, aber ich wurde halt in Irland geboren. Also in jungen Jahren bin ich dann nach Berlin.
Wo wurdest du geboren?
In Dublin.
In Dublin, okay. Ja. Ja. Und bist dann wann nach Deutschland gekommen?
Das weiß ich nicht genau. Also muss ich auch meinen Eltern fragen, die wissen es genauer.
Okay.
Aber, ich weiß nur, dass ich
also in sehr jungen Jahren
kaum Erinnerung habe. Ja. Okay. Also irgendwas habe ich noch aus Dublin in Erinnerung, die Wohnung zum Beispiel oder so.
Okay.
Ja, aber ansonsten.
Okay, und die sind halt hin und her gereist und also, oder waren halt zu der Zeit in Irland und jetzt wieder in Deutschland auch. Ja. Und die Eltern sind auch jetzt wieder in Deutschland,
ja,
oder?
Ja, also
du hast aktuell eigentlich keine Verbindung mehr.
Nicht wirklich, ne.
Nach Irland.
Genau, also.
Wie kam dann diese Idee oder die Verbindung zum irischen Tennisverband dann zustande? Du also repräsentierst ja auch Irland jetzt schon im Davis Cup.
Ja, also ich habe halt immer in Berlin gespielt und da war halt der Verband nie richtig aufmerksam auf mich, weil ich jetzt nicht perfekt gespielt habe vielleicht oder ich nie weiter außerhalb von Berlin spielen konnte, wegen Geldmangel. Und dadurch habe ich versucht, halt in Berlin mein Bestes zu geben, zu dominieren. Und ja, und deshalb habe ich auch nie den Pass jetzt wirklich geändert. Und Irland geboren worden, war Ire und dann immer noch Irland geboren.
Das heißt, du hast auch gar keinen deutschen Pass?
Genau,
okay.
Also nur einen irischen. Deshalb spiele ich auch für Irland jetzt immer.
Wie bist du denn zum Tennis gekommen? Also auch durch die Eltern oder ja, was war die?
Durch meine Mutter, genau. Ja, sie liebte Tennis und auch durch meinen Opa, der auch gerne Tennis geguckt hat und dadurch kam die Liebe dazu, aber selber Tennis hat sie nie gespielt.
Aha.
Also
das war passiv.
Das Projekt.
also das heißt, sie war passiv Tennis-Fan,
ja,
und
genau.
Hat dann gesagt, ist das nicht was für dich?
Ja, also okay. So in der Art.
Genau. Okay, super. Und kommt die dann auch manchmal mit zu den Turnieren oder so?
Ja, na klar.
Ja?
Die fährt auch manchmal mit mir und manchmal auch beim Training dabei, manchmal auch nur. Aber ansonsten, ja, sie versucht ihr Bestes quasi, mir dann zu helfen.
Mhm. Wie ist das für dich, wenn du auf der Tour bist? Das ist ja sehr unterschiedlich. Also für viele ist es ja manchmal auch ein bisschen stressig, alleine unterwegs zu sein. Oder ist das etwas, was dir eigentlich relativ allein, was ist, ja,
ich taugt? Ich mag es. Das Einzige, was schön wäre, ist halt, einer, der vielleicht ein bisschen plant hinten im Hintergrund, dass ich da nicht mit dem Kopf da völlig am Plan bin oder irgendwie was wir essen, wo wir irgendwas hingehen, um keine Ahnung, Wäsche abzulegen oder was weiß ich.
Okay.
Sowas, Kleinigkeiten. Aber auch noch als Unterstützung auf der Bank.
Ja.
Das ist auch schön. Aber hier in Deutschland habe ich auch, da merken manche, dass ich halt Deutsch spreche und da fangen Leute schon an, ein bisschen fröhlich zu klatschen. Das merkt man auch natürlich. Also, aber außerhalb des Landes zum Beispiel würde es helfen, ja.
Hast du irgendein bestimmtes Land, was du ganz toll findest, so was du schon erlebt hast auf der Tour, tennistechnisch oder überhaupt?
Barbados hat mir sehr gefallen.
Okay.
Davis Cup Mannschaft. Ja, einfach, das war der Strand, der mich aber sehr, ich fand diesen Strand halt einfach sehr super. Deshalb, also. Und war auch eine gute Trainingswoche, gute Erfahrung.
Kann ich mir gut vorstellen. Stichwort Davis Cup, ich meine, da war jetzt Partie gegen Österreich, da ja auch gegen, sag ich mal, relativ prominente Gegner, die du da gespielt hast. Wie war die Erfahrung?
Ich habe mir versucht, auch nicht sehr viel Druck zu machen. Nämlich, ich habe da nichts zu verlieren, aber gegen solche großen Namen zu spielen wie Dominic Thiem, ist halt schon was ganz Besonderes, also was Spezielles. Und ich fand das auch ziemlich schön, dass ich mich ein bisschen zeigen konnte, dass ich teilweise auf Augenhöhe bin und dadurch auch nicht zu viele Angst haben sollte, gegen 300, 200, 400 der Welt zu spielen, sondern die sind alle schlagbar. Und das war die Erfahrung, die ich dort auch mitgenommen habe aus dem Match.
Ja, also eben kamen jetzt gerade auch die Spieler noch entgegen, die Zuschauer kamen jetzt noch entgegen, die dein Match angeschaut haben und waren alle sehr, sehr beeindruckt von deiner Performance. Was ist denn so deine stärkste Waffe und woran musst du vielleicht noch ein bisschen arbeiten?
Meine stärkste Waffe, ich habe eigentlich jetzt die letzte Woche sehr schlecht aufgeschlagen, kaum erste. So, und witzigerweise kamen jetzt fast alle meine ersten und das auch sehr präzise, sehr gut und konstant. Also ja, schon Aufschlag natürlich. Die Vorhand ist sehr stark, die Rückhand ist stabil. Jedoch das Netzspiel, das muss ich noch verbessern, meiner Meinung nach. Ich habe ein schnelles und aggressives Spiel, kann sehr oft ans Netz gehen. Und dann auch das abzuschließen, ist das Wichtigste, also was ich noch üben sollte. Ansonsten weiter halt Stabilität und mein Spiel festigen und auf jeden Fall auch ein Ziel ist es halt, dass ich halt quasi nicht in Schwanken komme, dass ich irgendwie nicht die Vorhand verliere, die Rückhand nicht verliere, was ich jetzt eigentlich letzte Woche hatte.
So die Konstanz halt.
Die Konstanz, sozusagen, genau. Ich habe jetzt einen Monat lang sehr gut konstant gespielt, sei es Training oder Turnier. Und das war jetzt wirklich die letzte Woche, wo ich ein bisschen wieder so am Zweifeln war tatsächlich, was jetzt so los ist eigentlich. Weil irgendwie sehe ich den Ball vor mir, aber dann fliegt er auf mir, also völlig weg. So, und gut, dass ich das heute eigentlich gemeistert habe und weiß, dass es immer noch geht.
Das heißt aber prinzipiell vom Spielstil her wahrscheinlich eher lieber schnellere Belege, die dir eigentlich liegen würden?
Das weiß ich gar nicht. Mir steht eigentlich nicht wirklich.
Okay.
Ich mag es nicht, wenn es zu schnell ist, dann ist man immer unter Druck, dann kann jeder schnell spielen. So. Und da ist es jetzt keine Meisterleistung, schnell zu spielen. Aber auf langsamen Belegen schnell zu spielen, das schaffen dort zu dominieren mit seinen Schlägen und der Länge, Schnelligkeit. Das finde ich eher viel interessanter.
Das heißt, auch sowas wie hier liegt dir vielleicht ganz gut, oder?
Ja, genau. Also Oberhaching war auch ähnlich. Und genau. Also wo ich wirklich Zeit habe, die Bälle dominant oder aggressiv zu schlagen.
Jetzt hast du hier eine Wildcard bekommen. Wie hast du das erfahren? Wie hast du das aufgenommen?
Ja, zwei Tage vor, vor dem Turnier hier. Oder drei Tage, habe ich einen Anruf bekommen quasi, und dass ich hier dabei sein könnte und ob ich das annehmen würde, aber na klar würde ich das annehmen. Eigentlich war geplant, 25er in Paris zu spielen, die Quali dort. Mhm. Und ich habe auch schon Flug gebucht gehabt. Und ja, da sind jetzt 200 Euro Flöten. Aber
ja, die sind durch Preisgeld schon fast wieder drin, oder?
Fast, ja.
Ja. Aber ja, ich meine, die Chance nehme ich mir nicht, das ja. erste Challenger. Ja. Ansonsten muss man sich wirklich durchkämpfen, um in Challenger reinzukommen. 400, 500 der Welt ja. im Sommer vielleicht.
Ja,
ja. Ja, und so weit bin ich noch nicht erstmal. Na, aber mal gucken, wie es weiterläuft.
Super, sage ich erstmal vielen Dank.
Danke.
Michael Agui, da hatte sich dann ja auch Michael Kohlmann schon zu geäußert, der es auch bitter schade findet, dass Michael Agui, der in Berlin wohnt, nicht für Deutschland spielen wird.
Ja, der war wirklich, muss man sagen, eigentlich der Mann des Turniers, zumindest eben bis ins Viertelfinale, also die Qualifikation überstanden. Dort war auch gestandene Challenger-Spieler wie einen Philipp Pilivo da wirklich chancenlos gelassen. 6-0, 6-2, gleich im ersten Quali-Match vom Platz gefegt, muss man sagen. Dann gegen Harry Vandalkin war es ein bisschen schwieriger, zum Finale eben der Qualifikation, aber da hat er auch schon bewiesen, dass er mental eigentlich ganz gut mit dabei ist. Hat nämlich den ersten Satz gewonnen, dann den zweiten verloren, wo ja dann manchmal so die Gefahr eintritt, dass dann so das Match auch entgleiten kann. Aber kam zurück und hat sich dann schließlich eben fürs Hauptfeld qualifiziert gegen Cem Ilgil. Du hast es gesagt, der war nicht bei 100%, aber ich würde behaupten, selbst wenn der bei 100% gewesen wäre, hätte Agui dieses Match gewonnen. Und ja, dann so der erste richtig, richtig große Gradmesser war dann Marc-Andrea Hüßler, den er auch in drei Sätzen besiegt hatte und im Viertelfinale dann eben gegen Clément Schiedek, der aber, das hören wir dann auch gleich noch, ja einen richtig guten Lauf hatte in Hamburg. Da kann man dann schon mal verlieren, aber insgesamt hat er dort wirklich Eindruck hinterlassen. Auch die Zuschauer, die da waren und die ihn gesehen haben, die sind dann immer auch von den Tribünen gekommen und haben schon gesagt, oh wow, waren schon sehr angetan von dem wirklich powervollen Spiel von Michael Agui. Also unglaublicher Zug in der Vorhand drin, der Aufschlag natürlich immens kraftvoll. Und ja, da kann man natürlich schon, wie auch im Interview mit Michael Kummer, natürlich dann schon auch mit einem weinenden Auge darauf schauen, dass er ja damit sich schon für Irland ja auch entschieden hat, indem er dort im Davis Cup schon aufgelaufen ist.
Aber Michael Agui wird auf jeden Fall eine Geschichte sein, die wir in den nächsten Monaten und Jahren verfolgen sollten. Und wenn ihr irgendwann mal vom Top 50, Top 30 Spieler Michael Agui lest, dann könnt ihr sagen, Mensch, ich habe den das erste Mal in der Challenger Corner gehört. Also Michael Agui hier im Viertelfinale. Dort ist er ausgeschieden gegen Clément Schiedek. Clément Schiedek, der hier ein fantastisches Turnier hingelegt hat, der eine Woche vorher schon in Glasgow gewonnen hatte, das Challenger, das dortige. Und hier dann auch durchgegangen war als Qualifikant in der ersten Runde gegen Adrian Andreev gewonnen, dann gegen Nicola Kuhn, dann gegen Michael Agui und dann gegen Yuta Shimizu, um dann im Finale gegen Henry Squire zu verlieren. Aber Clément Schiedek, der hatte hier ein richtig, richtig gutes Turnier. Und das Interview mit Clément Schiedek, das Florian Heer geführt hat, das hört ihr hier.
Yeah, so first of all, congratulations. Welcome to the main draw.
Thank you.
How would you describe your own game style?
I would say I'm an aggressive baseliner. I don't generate much power. But I try to take the ball early and looking to come forward as much as I can. And just a guy that take the ball early, I guess.
And you seem to be on a good run, sitting on a career high currently and having won your first Challenger title. Can you tell us a bit about it, your tournament in Glasgow?
Oh, yeah. It was a really nice event. I haven't won much matches at that point at the start of the year. I just have won a 15, so that got me a lot of matches and good matches too. So I arrived there with the goal of taking the match one at a time and just keep improving, keep working on my game as I was doing at the start. And I just got some tough match. I was, I guess, a little bit lucky on tough moments, and it's how it goes. Like when you get a lot of win, usually the luck going on your way, and I guess that's what happened. And as I said, I was just trying to stay tough, be on the court as long as I can, play every point, and at the end I get the last point of the tournament, so that's a good feeling. Yeah.
And also an indoor hardcourt event, how would you describe the conditions compared to Hamburg?
So first of all, I really like playing indoors. I think it's my favorite surface, and I try to play as much tournament as I can on it. I would say it's the court I newer here, so it just grabbed a little more. Mm. Maybe it was a little faster in Glasgow, but in both courts the ball just stay low, and you got to be ready to work the leg. So yeah, I like the condition here too. A good lighting in the day, and yeah, really enjoy playing on center court.
You went to the US, played college tennis over there. Can you tell us a bit of how come?
When I was in high school, I was looking to go play college tennis, first of all, because my English was terrible and I wanted to improve that. I knew it was going to be a good experience. I have one school in mind, actually, and he haven't gone all the way. And I just started my study in France, in Toulouse, because I finished high school when I was 17, so I was feeling a little too young to go to the US. Mm-hmm. And after 2 years in Toulouse, I was feeling like I was not going really somewhere with my tennis and I needed a change. So I was looking into a college, and one guy that from Toulouse was going to Washington, and I knew the coach was great and the school was great. So for me, it was the good opportunities, and I just took it, and I really enjoyed my 2 years there, and the improvement I've made, and that got me back on track for my childhood goal, that is play Davis Cup for my country. I always dream to play for something bigger than me and something that means more. Mm-hmm. So first of all, it was big in college because I had that opportunity just playing for a school with history, rivalities, and it was just great to play for those teammates. And now the head coach, Matt Enger, that was a year at Washington for 28 years, just retired to go on tournament with me. So I'm really lucky to have him here. And it ended up being like the best decision I've made.
And what did you study?
So I kept going in a way what I was doing. So when I started my study, I was going in engineering school and doing applied math. So mm-hmm. when I went to Washington, my major was math and my minor economy. And it was just, I'm a little, not sad, but I wish I had the time to go all the way, but it was also the right time for me in 2022 to turn pro. So that's what I did, and luckily for what I did at Washington, they offered me to pay for my tuition if I want to come back and finish my degree. So I'm also excited about that part. So at least I have less pressure now. I can just go fully after my dreams, and then I can go back to school. So
but what is still missing to finish the degree?
One more year. I need one more year. Stop a little early, but I think it was a good decision too.
Okay. Yeah. And so now Matt is your traveling coach. Is this correct? Or,
yeah, that's the perfect name.
Or do you have a particular base where you practice?
Yeah, so Matt is my traveling coach just because he still lives in Seattle with his family. It was tough to like move to France or me to move to Seattle. So I'm practicing in player groups in Marseille with now it's Benjamin Bonzi and Sacha Guémard, just the three of us who have two coach and a conditioning coach too. So yeah, doing some great work there. I'm really happy to be close to my family too, because I'm from Provence, so it's not a big switch for me.
How would you describe the situation among your French guys? There are a lot of young players coming up. How's the relationship between all of you?
It's tough to say. So as I said, I never been really in, after 14, I wasn't really into the federation system. So I didn't grow up next to those guys. I just know the guy that were close to my place, like Arthur Cazot was close, so he's one of the guys that is rising fast. I think there's a great relationship, especially between the guys. Most of them are based in Paris, so they know each other better, and they've been going through tournaments. But I think it's great relationship, and try to help each other, especially having a grand slam in the country and the opportunity to play doubles together. And even if there is a rivalry sometimes, it's I think it's a good competition for all of us.
And there are also a lot of challenger tournaments, ITF events.
Yeah.
in France. I think this also helps you, right?
Yeah, that's what I was saying after Grenoble. It's just there is a lot of tournaments we can play, and depending on how you're doing, just there's Challenger and Futures the same week, and we got a lot of ATP events, also great opportunities, and Grand Slam too. We got tournaments on every level and a lot of them, and also I think that's one of the reasons why the French guy have been winning that many Challenger last year and ending on top. Yeah, we got a lot of opportunity to compete not too far to our place, and it just make it easy and less mentally tiring when you have an option to stay close from where you're based.
Mm-hmm. And what are your goals for the rest of the season? Do you also have a look at the rankings, or is it anything that's it's more about improving your game and it's not about the ranking positions?
Yeah, I always say last year it was my first year, so a lot of learning and, you know, looking at the ranking and everything. To be honest, I never really know where I'm ranked, and it's just people telling me, so I always know, but I'm never looking at it. I really try. Being injured last year, my main goal is to stay healthy, so make the small decision to play through the season, and so that's my long term vision, and I try to couple that to the short term vision. That is just like playing the game that's gonna make me a better tennis player, and I think those are like the two combo I try to associate to just naturally get my ranking up, because I think if I think that way, I can play 35 years. And feel like I'm improving it every time. I hope the ranking will follow. And so far it's been working. So I hope I can keep going that way.
And representing France in the Davis Cup.
Yeah, that's for sure. Long term, the main goal. And it's a tough one because it doesn't depend only on you. Yeah. And those young guys are doing so well. So I'm gonna have to be tough to get there.
And big competition.
But yeah.
Wishing you all the best.
Thank you.
Yeah, see you around here in Hamburg, okay?
Yeah. Thank you so much.
Thanks for coming up.
Man hat zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, man unterschlägt alle französischen Nachwuchsspieler, die da so kommen. Aber Frankreich hat jetzt im Moment so einen ganz fetten Block an Spielern, die gerade so nachkommen. Und Clément Chidek ist vielleicht noch einer, der aus der zweiten Reihe ist, weil wir haben Leute wie Van Asch oder Debrü oder Arthur Fies, die jetzt schon so ein bisschen mehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber Clément Chidek, das dürfte auch nicht mehr lange dauern.
Bin ich fest von überzeugt. Wirklich, wirklich guter Mann. Und man muss bei ihm zugutehalten, er hat ja US-College gespielt. Das heißt, ihm sind da natürlich auch in Anführungszeichen ein paar Jahre verloren gegangen auf der Tour. Der hat ja für die University of Washington in Seattle gespielt, dort unter dem Teamcoach Matt Anger, selber ehemaliger Profi auf der Tour. Und als er dann gesagt hat, naja, jetzt möchte ich also eigentlich tatsächlich selber auf die Tour gehen, hat ja, wie im Interview erwähnt, Wirtschaftswissenschaften und Mathematik studiert, hat es dann nicht zu Ende gebracht, weil er eben Profi werden wollte, und hat Matt Anger gleich mit auf die Tour genommen, der auch mit in Hamburg dabei war. Übrigens beide sehr richtig sympathisch und eigentlich auch immer gut gelaunt, muss man sagen. Clément Chidek war eigentlich immer mit einem positiven Lächeln da mit am Start, und dem hat man richtig gemerkt, das sind auch seine Bedingungen, gerade dieses Indoor-Spiel auf den Hartplätzen, unglaublich schnell auf den Beinen. Er ist jetzt ja nicht der Größte, hat natürlich dann nicht auch diese Wucht in den Aufschlägen drin, aber er versucht eben immer relativ früh die Bälle zu nehmen und dadurch natürlich immer relativ schnell auch wieder den Konter zu setzen. Und das ist ihm wieder mal sehr, sehr gut gelungen, und ich bin fest davon überzeugt, dass bei ihm der Weg immer jetzt noch weiter nach oben gehen wird, ja.
Woher kennen wir Matt Anger?
Von der Tour, hauptsächlich, glaube ich, als Doppelspieler, oder? Aber naja, jetzt aber, hast du.
Ja.
Jetzt hast du bestimmt irgendeinen Fun Fact noch gefunden.
Ja, ich hab ganz lebhafte Erinnerungen an Matt Anger, weil er der Zweitrundengegner von Boris Becker, bei dem dessen Wimbledon-Sieg 1985 war.
Na, siehst du.
Ich kann die Aufteilung der sieben Gegner von Boris Becker 1985 nach wie vor im Schlaf aussagen.
Aufsagen. Ja, da hast du mir einiges voraus. Ja.
Henk Pfister, Matt Anger, Joachim Nyström, Tim Maillot, dann im Viertelfinale war es LeConte, im Halbfinale Anders Jarit und im Finale dann Kevin Curran.
Wahnsinn. Ja, das... Da wäre ich jetzt tatsächlich nicht mehr drauf gekommen. Da hätte ich ihn nochmal fragen sollen, sondern mal an seine Erinnerungen an deutsche Tennisspieler.
Ja, das nächste Mal bitte mich vorher fragen.
Ja. Ich werde Rücksprache halten.
Clément Chidek also hier im Finale ausgeschieden. Unter anderem spielte er dann im Finale gegen Henry Squire. Den hören wir gleich noch. Aber wir müssen noch ein, zwei andere Namen nennen, die hier bei diesem Turnier so ein bisschen ja, für Aufsehen gesorgt haben, beziehungsweise für die Schlagzeilen gesorgt haben. Ein Spieler, der hier bei dem Turnier angetreten ist und von dem wir lange nichts mehr gehört haben, das ist Kyle Edmund. Kyle Edmund stand schon mal im Halbfinale bei den Australian Open, hat danach aber wirklich große Verletzungsprobleme gehabt und kämpft sich jetzt erst so langsam wieder ran. Und er stand hier auch nach überstandener Quali in der ersten Runde, verlor dort gegen Marco Topo. Aber für ihn geht es erstmal nur darum, gesund zu werden. Und nach seiner Quali stand er dir zum Interview zur Verfügung. Und das Interview mit Kyle Edmund, das hört ihr hier.
So, first of all, congratulations. Good start into the tournament. You had to deal with a lot of injuries during the last couple of years. How do you feel physically now?
Yeah, always improving. Again, like the physicality of coming back through my injury works in tandem with my game as well. I'm quite a physical player, want to be aggressive, which requires me to be physically active, physically intense. So when you're coming back from an injury with my knee, you have to build the confidence, which also builds the confidence in your game. So it has taken time, of course, but this year, touch wood, I've been in a good place, and it's just trying to get as many matches as I can and improve. But yeah, it hasn't been easy, but I'm happy on the match court now and trying to look forward.
You already mentioned that the year started pretty well for you, back-to-back titles, at least at ITF level on home soil. How were the matches in Britain on the pro circuit?
Yeah, they were good because I just haven't had those kind of matches for a long time where I played back-to-back matches, five in a row or five in a week. The first tournament I won was the second time I'd played five matches in a week, I think in 3 or 4 years. So it was a very long time, but all really good and positive for my body and my confidence to have those matches and prove to myself that I can win match after match again. As you say, even though it was ITF level, it's still good for the mind because you feel the pressure and wanting to improve. So that was good, but yeah, since then I've taken some sort of early losses, and so that's just tennis. It's the whole the year's long, and every week you're not going to turn up and win, so you have to be able to deal with the losses and the wins with them.
You know, all the big courts, you were top 15 player. How difficult is it for you to go back to challenger, even ITF level?
Yeah, I mean, having experienced the top of the game, like you say, playing in slams and all the big tournaments, because you have like a feel for it you can use it as motivation to want to feel that experience again. But yeah, there is a side to it as well where you have felt it, and then through injury you feel like that's taken away from you, and you kind of feel, you know, not that it's not your fault, but it's not like I suddenly started losing my game. It's just like I had three surgeries and 20 months out of the game. So it's that is tennis. In football, you know, you can be injured and come back into the team, or, you know, if you're in the top league. But in tennis, you have to build up again, and I knew that, I accepted that, so it's kind of, there's no, in my head I just said to myself, there's no point moaning about it, you know, like angry, you that's accepted, and you've got to overcome it again.
There was also no point where you said, oh, that's it, I have to retire, or I don't want to take this anymore?
No, not properly. I mean, there was, because it was a long time, of course, there was times where I felt like, you know, this is taking a long time to recover. So, you know, will I ever sort of recover back to my expectation? But then at the same time, I maybe as well accepted that I may not recover back, but it doesn't mean that I can't try as well, you know. Mm. So that was it, really. I was never waking up and thinking, yeah, I need to stop now. I was always motivated to try and train. Mm. Of course, some days were not particularly exciting, and there was no like joy, but I was always like, I feel like I still have something to offer before I was one of the best players, so I was like, you know, that's got to count for something. So I just kept going, and at the minute, yeah, I'm in that journey and transition of getting back now, and you have to enjoy that process as well. It can't be all negative. Mm. And you can't decide to only be happy once you reach that. You have to enjoy this bit as well.
Okay. Yeah. And now you're in Hamburg. I think is it the first time?
Yeah, playing at 2020, when COVID happened, I think the Hamburg tournament on the clay, the 500,
the Rothenbaum tournament,
was in September, October, mm-hmm. before French Open.
Yeah,
I came here, but I then pulled out because of my knee. That's okay. When all my injuries started. So I turned up and practiced, but I didn't play the match. So I went to the other venue, the tour venue.
Yeah.
But first match I played. So, yeah.
And have you already had the chance to look around a bit? No. Something about the city or the last time? No.
No.
Nothing at all.
Not really. To be honest, the part where we were for the tour event was a bit nicer.
Yeah.
But where we stay here, it doesn't feel like there's loads around.
Yeah.
I'm not a person particularly like, I've got to go and see the city. I'm just kind of here, like, play my match, do what I need to do, back to hotel to sleep and eat, and it's okay though.
The normal tennis routine.
Yeah, exactly.
Okay, perfect. Thanks, Kyle.
A lot.
All the best.
Cheers. Thank you.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, er und Yan Chang, beide im Halbfinale mal bei den Australian Open gewesen. Extrem durch Verletzungen zurückgeworfen worden.
Ja, genau genommen, als ich mir so die Spielerliste dann angeschaut habe bei dem Challenger in Hamburg, war er eigentlich von den Spielern, die da aufgetaucht waren, eigentlich der größte Name, ne? Ehemaliger Top 15 Spieler, du hast das erwähnt, auch bei den Grand Slams ja schon sehr weit dabei gewesen. Also das ist natürlich dann schon eine richtig harte Geschichte, sage ich mal, sich dann natürlich wirklich auch wieder häufig über Futures den Weg da zurückgehen zu müssen, hat dann Anfang des Jahres ja in Sunderland dann auch zwei Turniere sogar gewinnen können. In Loughborough war noch ein weiterer Sieg mit dabei.
Ja.
Aber man merkt halt, er tut sich schwer. Ne? Also und ich weiß nicht, mein Eindruck war so ein bisschen auf der einen Seite, ja, er akzeptiert es, fällt ihm natürlich manchmal auch vielleicht etwas schwer, das akzeptieren zu müssen, diesen steinigen Weg wieder gehen zu müssen. Aber im Endeffekt scheint er eben bereit dafür zu sein, das eben nochmal anzugehen. Nur denke ich halt, dass man über lange Strecke dann natürlich immer wieder Erstrunden, Niederlagen bei Challengern dann wahrscheinlich stehen, dann wird man das sich vielleicht dann auch nochmal überlegen, wenn es einem dann vielleicht auch gesundheitlich dann auch vielleicht nicht mehr gut gehen sollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann ein Kyle Edmund vielleicht seine Karriere auch irgendwann vorzeitig abbrechen würde.
Ich stelle mir das so schwierig vor. Auf dem dritten Bildschirm läuft jetzt gerade im Moment das erste Rundenmatch von Dominic Thiem gegen Filip Krajinovic in Zadar. Die beiden, Krajinovic Top 30, Dominic Thiem ist US Open-Sieger und spielen dort in Zadar auf einem 75er Challenger vor 150 Zuschauern auf einem Platz, der sicherlich nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Das ist eine schöne Anlage da, aber das dann zu machen und diesen Grind wieder zu durchgehen, das stelle ich mir auch so unglaublich schwierig vor.
Ja, und Thiem hat es ja auch gesagt anscheinend. Also ich habe das ja auch nur gelesen in einem Ö3-Interview, glaube ich, ja auch erwähnt, dass wenn sich hier die Erfolge nicht einstellen, dass er dann auch erwägt, das Ganze vielleicht eben auch abzubrechen.
Ja.
Ne? Und ja, also das muss man dann mögen,
ja, 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 klar.
Diese Tour zu gehen. Ich kann mich zum Beispiel an Tommy Robredo erinnern, der hat noch lange Challenger-Turniere gespielt, war dann da aber auch, muss man sagen, dementsprechend auch erfolgreich. Da war dann auch der ein oder andere Titelgewinn auch wieder mit dabei. Aber wenn es dann natürlich eben Erst- und Zweitrunden-Niederlagen hagelt auf diesem Niveau, dann hinterfragt man sich schon. Ne? Also das wird wohl nichts mehr. Ne? Also ja, das ist eine richtig harte Entscheidung, die man dann da auch treffen muss. Wie gesagt, bei Kyle Edmund, glaube ich, ist die Motivation noch da. Er ist ja auch nicht gerade ein Spieler, der jetzt, oder ein Typ, der jetzt so extrovertiert wirkt. Der ist ja eher introvertiert, da auch relativ ruhig. Und aber er hat das ja auch erwähnt und gesagt, na, also er ist jetzt noch bereit, zumindest also in dem Jahr, sich das doch mal anzuschauen. Und ja, mal sehen, wie es läuft. Das Spiel hat er natürlich, er hat das auch gesagt, das hat er natürlich nicht verlernt. Aber es kommt ja auch einiges an Konkurrenz nach und man darf nicht vergessen, die Dichte und Leistungsdichte bei diesen Turnieren wird halt auch immer, immer größer und es wird immer härter. Also gerade wenn man eben dann auch Verletzungen hat, das ist, glaube ich, auch etwas, was Dominic Thiem halt gerade auch lernt. Das ist kein Selbstläufer, hier über Challenger dann von Turniersieg zu gehen.
Das ist also Kyle Edmund. Ein anderer Spieler, der allerdings auf dem Weg nach oben erst ist und der diese Challenger-Tour wahrscheinlich noch relativ genießen kann, das ist Alexander Bloks. Alexander Bloks hat letztes Jahr die Australian Open, hat er sie gewonnen oder war er im Finale? Ich glaube, er war im Finale.
Er hat sie im Einzel gewonnen
und
stand im Doppel im Finale.
Ja, es war, also das Einzelfinale war so ein 3,5-Stunden-Kracher bei 25 bis 30 Grad, wo beide Finalisten am Ende ihrer Kräfte waren nach diesem Finale. Alexander Bloks ist jedenfalls ein Spieler, der so ein bisschen die Nachfolgegeneration der Belgier anführt. Dadurch, dass David Goffin nicht mehr die Erfolge hat früherer Tage und bei den anderen Spielern es so ein bisschen mit dem Durchbruch auf sich warten lässt, die so Bergs zum Beispiel ganz zu Anfang genannt, ist er einer der Spieler vielleicht mit dem größten Talent in Belgien. Und das Interview mit Alexander Bloks, das hört ihr hier.
Ja, yeah, so first of all, congratulations. It was a big win today. How would you describe your own game style? What are the strengths and maybe the weaknesses you still have to work on?
I think today I didn't have a lot of weaknesses because, yeah, again, I played one of my best matches, I think. I mean, second and third set. I think I'm a bit all-arounder. Like, I can defend well, I can attack well. I have a pretty good serve. Yeah, I wouldn't say that I'm very good at one specific thing. I think I can do a bit of everything. But I'm sure there are a lot of things to improve, like my serve, my backhand, my forehand in tougher situations. So yeah, there's always room to improve.
You're still a very young player. How did you first get started in tennis? And what was or inspired you maybe to pursue the way of getting professional?
I started at a very young age, I think. I was almost 4 or just turned 4, and actually it was for my older brother that we went to try. I don't know why it was tennis specifically, we just, some friends suggested it from our parents. And I was just there to watch, to come with. And then my coach, who is now still my coach, Philippe Cassiers, he asked my parents, like, does the little guy wants to try one ball? And that's how it started. And since then, I've played every day almost, and still with him, with my coach. So it's been a long journey, and I still enjoy it. So that's the most important.
Where are you based? And do you get any support from the Belgian Tennis Federation? I think there is a coach with you from the federation, is this correct?
Yeah, exactly. I live in Antwerp. I practice at the federation of the Flemish part of Belgium. They support me a lot, so I'm very thankful for that. The coach who is with me now is not my personal coach, but he travels here and there with me. He's the head coach of the federation, so it's working really well between us. So, I have nothing to complain about. So.
What's his name?
Tom de Vries.
Tom de Vries. Okay. How would you describe the situation about tennis in Belgium in general? A couple of years ago, an ATP tournament was established again in Antwerp, and there are also some challenges now coming up as well. Do you see a kind of a dynamic in the Belgian tennis scene?
I think before, 20 years ago or something, I think we had more players at the top, like with Xavier Malisse, Rochus, Van Herk, a lot of guys at the top. Now it's a bit less, but I think there are a lot of guys coming up, like Zizou Bergs, he's really close to breakthrough. Mm-hmm. We have Joris Delore, Michael Geerts. We have a few guys that are really, really close. And I think these tournaments for sure help if we can get good results at the ATP or at these challengers. Mm. But I think it's going the right direction. Hopefully we can have more tournaments in the future. I think Belgium is doing pretty good lately. So.
And you are obviously one of the promising players. You won the Australian Open Juniors title last year. Yeah. How was the experience down under?
Very good. It was my first time as well. It was not so easy with the conditions because it's very hot there. Mm-hmm. But I managed it well. It was not like I was going there to win as a surprise. I was high seeded, I think third seed. So I really went there with a goal to win the tournament, and eventually I won. So it was not really a surprise for me that I won, but it still feels amazing to win a Grand Slam. Especially it helps a lot with the junior acceleration spots for the challengers and the next gen spots. So very good.
What would you say are the main challenges to establish yourself now on at seniors level?
At the beginning it was tough. My first future tournaments, I really had to get used to everything, the players, the locations. The juniors, we get treated so well at these Grand Slams and the Great Ones and Ace. And then you come from everything to nothing. You have to start from nothing, no points, no experience, and you really have to go through it alone, kinda. And I think I managed to do that very quick. I didn't play too many futures. The ones I played pretty well, especially at the end of last season. Mm-hmm. And I think I'm doing well at the challengers, not amazing. I'm still losing matches here and there where the players are just better sometimes or have more experience. But I start to feel like now it's getting better and better, and it's just a matter of time that I can really win a big title maybe. So I'm looking forward to it.
And it's a learning process. But you also won titles at seniors level ITF tournaments. I think Indoor Hearts in the UK.
In Great Britain. Yeah.
Yeah. Are these your favorite conditions, or what is your favorite surface?
Yeah. I would say by far hard indoors. I've practiced my whole life hard indoors. I think for me personally, it's the best circumstances, like here in Hamburg as well. For example, in Great Britain where I won the tournaments, hard indoor, in Antwerp where I qualified for my first ATP hard indoor, in Sweden and Great Britain again, two times that I made the Challenger semifinals hard indoor. So I think the results say enough that there's always room to improve. Who knows, maybe I will be an unbelievable outdoor hard player in the future, or even clay court player, but right now, for the moment, I think hard indoors is my thing. Yes.
Perfect. All the best.
Yes, thank you.
Blocks habe ich letztes Jahr tatsächlich bei den Australian Open auch gesehen und er hat hier das Halbfinale erreicht, wo er dann gegen Henry Squire verloren hat, aber vorher hat er schon sehr, sehr gutes Tennis gespielt. Ich habe das Match gegen Alexander Richard gesehen, da war er schon sehr stark.
Also wir reden viel über You Heard Him Here First, ja. Und da mag auch der ein oder andere mal dabei sein, da wo das dann nicht am Ende zutrifft, aber bei Alexander Blocks, glaube ich, können wir sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja? Also mit seinen erst 18 Jahren großer Spieler, sehr fokussiert, ja, also auch selbst gesagt, er ist nicht so einer, der jetzt hier viel irgendwie sich ablenken lässt bei so einem Turnier. Er ist wirklich hauptsächlich hier da, um Tennis zu spielen. Er ist jetzt auch nicht der, der einen großen Freundeskreis da unterwegs ist, auch kein Party-Mensch, sondern er ist da sehr, sehr stark auf sein Tennis fokussiert. Die Erfolge auf Juniorenebene hat er ja dann auch mit einem gewissen Selbstvertrauen und auch einer Zuversicht und auch einer gewissen es so genommen, dass er das auch mit einer Selbstverständlichkeit dann auch irgendwo auch gesehen hat. Das ist aber, finde ich, auch legitim. Er war hochgesetzt bei den Australian Open, bei dem Juniorenturnier. Da geht man dann natürlich auch mit der Zielsetzung rein, dieses Turnier dann am Ende zu gewinnen. Gibt natürlich noch die ein oder anderen Schwächen, ganz klar, vor allem auf der Rückhand, aber er ist, wie gesagt, er verkörpert auch wieder diesen modernen Spieler, wie ich finde, groß, doch aber relativ flink auf den Beinen und da ist Riesenpotenzial da. Gegen Henry Squire tut er sich schwer, die haben schon zweimal vorher gegeneinander gespielt, zweimal hat er auch Squire das Match gewonnen gehabt, also war vielleicht auch nicht die richtige Auslosung für ihn. Wenn er vielleicht nicht auf Squire getroffen wäre, könnte ich mir vorstellen, wäre er vielleicht auch als Turniersieger hier aus Hamburg gegangen und das erste Challenger-Finale auf jeden Fall diesmal verpasst, aber ich glaube, davon ist er nicht weit entfernt.
Das erste oder Challenger-Finale verpasst hat auch Rudi Mollecker. Rudi Mollecker hat hier allerdings auch wieder gut gespielt, nachdem er in der Vorwoche in Lugano noch Finale erreicht hat, ne? Oder Halbfinale?
Halbfinale.
Halbfinale erreicht hatte, konnte er hier dann auch noch zwei Runden gewinnen und zog ins Viertelfinale ein, nachdem er gegen Ricardas Berankis ganz knapp in drei Sätzen gewonnen hatte, musste er dann gegen Henry Squire beim Stand von 3-5 aufgeben. Aber Rudi Mollecker, ja, er spielt sich so langsam wieder Richtung Karriere-High, Ranking-High zurück. Das ist bei so 146. Und Mollecker genießt eigentlich seit einem Dreivierteljahr eine richtig gute Phase. Und mit Rudi Mollecker hast du ja schon vor ein paar Wochen mal gesprochen und jetzt hier nochmal. Und deswegen ist es ein bisschen kürzeres Interview, aber trotzdem wollten wir euch das nicht vorenthalten.
Ja, dann auf jeden Fall mal erstmal Glückwunsch zum Erfolg heute.
Dankeschön, danke.
Ihr habt jetzt am Mittwoch erst begonnen. Mhm. Ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, erste Runde Mittwoch zu spielen. Macht das irgendeinen Unterschied oder was war vielleicht auch der Grund, dass ihr heute angesetzt habt? Wolltet ihr das so?
Ich habe extra angefragt für den Mittwochstart. Ich habe ja am Samstag noch in Lugano gespielt. Und ja, die früheste Rückreisemöglichkeit war dann am Sonntag. Mhm. Dann waren wir Sonntagabend erst irgendwie zu Hause. Und ich wollte auch mal irgendwie Wäsche waschen und einen Tag kurz zu Hause sein, bis ich dann herfahre. Deswegen bin ich dann gestern Mittag hier angereist, habe eine Stunde trainiert, um 17 bis 18 Uhr und dann heute gespielt. Also ja, das war schon so gewollt von mir. Das war auch cool, dass es möglich war. Hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
Turnier in Lugano angesprochen, kannst du da noch ein bisschen was sagen? Halbfinale hast du angesprochen, gegen späteren Turniersieger dann eigentlich erst verloren. Glaube ich, war eine sehr erfolgreiche Woche.
Ja, im Großen und Ganzen war es ein gutes Turnier für mich. Nach Teneriffa bin ich da in drei Sätzen in der ersten Runde rausgegangen. Und dann halt direkt ein Semi zu spielen war gut, war auch hilfreich für die Confidence, hilft ja auch meistens im Tennis. Auch ein paar gute Leute geschlagen, dann gegen Otto Wirtan ein bisschen die Hose voll bekommen.
War das so?
Hat sehr gut gespielt, ja. War ich leider ein bisschen chancenlos. Mhm. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich da mit viel Selbstvertrauen rausgegangen und ich denke, rein spielerisch habe ich das heute auch wieder gezeigt.
Jetzt zurück nach Hamburg. Ich habe geschaut, das ist ja ein bisschen schwierig. Hier haben ja Futures stattgefunden, Challengers. Das war heute tatsächlich, glaube ich, dein erster Sieg hier in der Verbandshalle auf Challenger-Niveau. Wie ist das hier wieder nach Hamburg zu kommen für dich in die Gegebenheiten? Was sind so die Erinnerungen, die daran
hast? Ja, Hamburg ist für mich ja sowieso eine sehr besondere Stadt, wo ich sehr viele Erinnerungen
habe auch viele schöne Erinnerungen. Klar, es ist hauptsächlich das Turnier am Roten Baum, was bei mir so ausschlaggebend ist und war. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich ja immer, hier in der Stadt zu sein und fühle mich immer wohl und kenne ja so ein paar Spots über die letzten Jahre, wo ich immer hier war, wo ich essen gehen kann und Co. Dementsprechend ja, ist es immer cool, in Hamburg zu sein. Ja, es ist natürlich ein bisschen ein kleineres Event als am Roten Baum. Aber ja, wir schauen, vielleicht darf ich dieses Jahr wieder am Roten Baum dabei sein.
Und die Bedingungen hier, würdest du sagen, grundsätzlich gut für dein Spiel?
Ja, grundsätzlich ist es okay. Es ist schon relativ langsam im Verhältnis zu anderen Indoor-Hardcore-Events. Ich komme aus Lugano, wo es schon etwas zügiger war. Ich glaube auch ein bisschen über Meeresspiegel, ein paar hundert Meter. Dementsprechend war es schon ein bisschen Umgewöhnung für mich, aber ich glaube, damit bin ich gut zurechtgekommen.
Ganz interessant, gibt ja hier Michael Agui, der gerade auch ein bisschen für Aussehen erregt, ist ja auch ein Berliner. Wie gut kennt ihr euch?
Jetzt in letzter Zeit kenne ich ihn ganz gut. Wir haben sehr, sehr viel trainiert jetzt in den letzten Wochen auch zusammen. Also immer, wenn ich da war und er auch, haben wir jeden Tag trainiert. Jetzt unter anderem auch vor Lugano. Die Woche, wo ich aus Teneriffa zurückkam, habe ich mit ihm trainiert.
Das heißt, wo habt ihr euch dann getroffen?
Wir wohnen ja beide in Berlin und trainieren da bei uns in der Verbandshalle. Genau. Und ich bin gespannt, was der Junge noch so zeigen wird. Hat auf jeden Fall ein sehr gefährliches Spiel, ein sehr aggressives Spiel, serviert unglaublich, unglaublich zügig, auch sehr, sehr athletisch, bewegt sich gut. Ich denke, der hat auf jeden Fall viel Potenzial, hat ja auch ein Future gewonnen dieses Jahr in Oberhaching. Ich bin gespannt, der wird auch seinen Weg gehen, glaube ich.
Super.
Perfekt.
Dann war's das. Danke. Vielen Dank und bis die nächsten Tage.
Mollecker also im Moment wirklich gut gelaunt. Diese Woche spielt er nicht. Nächste Woche spielt er dann wieder. Und dann werden wir mal sehen, wie es in den Ergebnissen weitergeht. Und vielleicht kann er sich dann ja schon bei so manchem Turnier im Frühling dann auch auf der ATP-Tour in der Quali zeigen. Mal gucken, wie es seinen Terminplan dann so hergibt. Ein anderer Spieler, der hier dann ja gut gespielt hat und von dem wir auch lange nichts gehört haben, das ist Nicola Kuhn. Und Nicola Kuhn, der hatte für ein Interview zur Verfügung gestanden, was du zusammen mit dem Tennismagazin gemacht hast. Das Tennismagazin erscheint dann nächsten Monat, da müsstet ihr euch das Heft kaufen, aber er hat über seine Verletzungspause gesprochen, beziehungsweise was er denn hatte so in den letzten Monaten und was er gemacht hat deswegen. Und das hat er dazu gesagt und das hören wir jetzt auch nochmal.
Kannst du vielleicht nochmal kurz skizzieren, wie die letzten Monate waren, also oder auch Jahre muss man ja sagen, die Pausen, die da immer wieder gewesen sind, was da genau war?
Ja gut, also das letzte Jahr war halt so nach November 22 hatte ich erstmal eine Nasen-OP gehabt, dann habe ich direkt zwei Bandscheibenvorfälle gehabt, dann war ich 4 Monate draußen, konnte die ersten 2 Monate praktisch nichts machen. Dann hatte ich Probleme mit dem Knie, dann ging es auch noch zur OP, dann sehr viele Bluttherapien gemacht, dann immer noch mit dem Rücken weiter Probleme gehabt. Dann hatte ich im Dezember letztes Jahr nochmal einen Eingriff im Knie. Und dann war auch Hüfte angeschlagen und das war halt so ein Mischmasch von allem. Ja, und die letzten Jahre waren auch immer Knie, Fuß. Dann habe ich mir auch 2018, wo es gut gelaufen ist, wo ich nach Miami dann 160 stand, im Fuß gebrochen. Und da von dort an ging es so ein bisschen abwärts, was das angeht.
Jetzt hast du auch gesagt, du hast viel abseits des Platzes gemacht. Was für Interessen sind das da genau? Oder?
Alles, was mit Investieren zu tun hat, bin ich sehr fit drin. Dann habe ich auch ein paar Projekte laufen, was Tennis angeht. In Irland zum Beispiel mit dem irischen Verband habe ich dort. Dann haben wir auch ich war ja früher ein bisschen im Rennsport auch tätig. Ne? Und da mache ich auch mit ein paar Jungs, machen wir so Import von Autos und solche Sachen. Und bin halt ein riesen Autofan. Und da mache ich auch noch was, also nebenbei kann man auch schon ein bisschen Geld verdienen. Es ist nicht mein Hauptjob, aber macht zumindest Spaß und wenn du halt ich bevorzuge das zu machen, als den ganzen Tag am Handy zu sitzen. Mhm. Das passiert ja sowieso jetzt sehr oft. Ja, und dann habe ich auch noch versucht, mein Studium zu Ende zu machen. Also da bin ich auch noch dabei.
Was hast du
studiert? Ja, also ich muss ja noch mein Abi zu Ende machen. Mhm. Habe ich dann auch mit den Jahren in Spanien, da ich in Spanien gelebt habe und dort lebe, ist es halt nicht so einfach, gleichzeitig Leistungssport zu machen, weil die wirklich gar keine Optionen haben dort. Deswegen habe ich auch damals schon ein Projekt angefangen mit einer Privatschule, dass wir halt Leistungssportler, die jung sind, in dieses Projekt mit reinbringen, damit die halt gleichzeitig ihr Leistungssport machen können, dass die dann halt abends halt noch ihre Schule zu Ende machen können.
Aber ist das dann in Spanien?
Genau. Mhm. Ja, also in Deutschland weiß ich, dass es
diese die Form
schon existiert, ja, aber dort damals nicht. Mhm. Und jetzt haben wir schon über 90 Leistungssportler, wenn ich mich nicht täusche.
Okay. Ja, wo also ist das dann?
Es ist nicht weit von wo meine Eltern wohnen, nicht weit von Torrevieja. Mhm. Die Stadt heißt San Pedro del Pinatar. Das ist eine Privatschule, ist eigentlich eine britische Schule. Mhm. Und mit denen haben wir halt dieses Projekt gemacht, weil zusammen mit einem Fußballspieler, der Hallenfußball gespielt hat, der war Nummer 1 der Welt, der war auch involviert im freundschaftlichen Kreis von dem Leiter von der Schule, und so ist es ein bisschen dann entstanden, dass mein Manager den kannte und dann ich auch noch mein Studium zu Ende machen wollte, und dann haben wir uns halt alle zusammengetan, um halt da ein bisschen weiterzumachen.
Futsal.
Genau.
Ich fand es erstaunlich, dass er wirklich darüber gesprochen hat, also die letzten Monate oder die letzten Jahre ging es mir wirklich nicht gut, immer wieder unterbrochen worden von Verletzungen und so weiter. Und wenn du merkst, dass dein Körper einfach kein Jahr durchhält oder keine 3 Monate durchhält, dann geht es dir schon richtig schlecht. Er war sehr offen in diesem Interview. In der nächsten Ausgabe vom Tennismagazin hoffentlich, dann wird ein sehr lesenswertes Interview sein.
Genau, also da auf jeden Fall mal reinschauen. Er hat die Hälfte der Saison ja verpasst gehabt. Der vergangenen Saison ist erst im Juli 23 auf die Tour zurückgekommen, ist dann eingestiegen bei einem ITF-Turnier in Metzingen, hat es auch direkt auf Anhieb wieder gewonnen, musste also auch wieder den ganzen Weg gehen, dann weitere Sieg auch noch in Allershausen, kam noch mit dabei, also viele Turniere in seinen 2 Heimaten Deutschland und Spanien gespielt, aber es ist, man hat tatsächlich festgestellt, es steht und fällt natürlich mit der Gesundheit, und das zeigt natürlich wiederum, dass die Basis, um überhaupt erfolgreich zu sein, erstmal verletzungsfrei sein zu müssen, und bei Nicola Kuhn ist anscheinend der Fall, dass er da doch eben mal wieder anfällig ist für die eine oder andere Geschichte. Und wenn er sein Level abrufen kann, dann gehört er natürlich immer noch zu den ganz großen Talenten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne ihn ja schon relativ lange. Ich war damals bei seinem ersten Erfolg in Braunschweig, wo er dieses Challenger-Turnier gewinnen konnte, mehr oder weniger eigentlich aus dem Nichts. Und als ich dann sein Alter mir angeschaut habe, war ich ehrlich gesagt schon überrascht, dass er, ich sag mal, immer noch 23 ist. Ja. Manchmal ist es ja so, da kennt man Spieler schon so lange und denkt, naja, die müssten doch eigentlich schon ein bisschen älter sein. Also das zeigt ja, dass da ja noch viel, er eigentlich ja noch viele Jahre vor sich hat. Und prinzipiell, glaube ich, kann der DTB, kann Deutschland an Nicola Kuhn in Zukunft noch viel Freude haben. Aber, und das wünschen wir ihm, natürlich unter der Voraussetzung, dass er eben gesund bleibt.
Ja, Nicola Kuhn also hier in die zweite Runde eingezogen. Ich habe ihn heute dann auch gesehen bei der Quali in Murcia. Dort hat er seine zweite Runde gewonnen und hat gutes Tennis gespielt. Und ich hoffe mal einfach, dass er bis Ende des Jahres einfach mal fit bleibt, dass er einfach mal ein Jahr lang wirklich fit spielen kann, ohne wirklich Verletzungen zu haben. Das wäre ihm wirklich zu wünschen. Am Ende müssen wir dann noch über einen Turniersieger sprechen, und das ist Henry Squire gewesen. Henry Squire hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Challenger-Turnier gewonnen. Nachdem er gegen Steven Dietz gewonnen hat, hat er Yasutaka Uchiyama besiegt, dann Rudi Mollica im Viertelfinale die Aufgabe, Alexander Bloks in 2 Sätzen und im Finale gegen Clément Chidek. Und gerade das Finale gegen Clément Chidek, da war es bis 3 oder 4-4 war es komplett ausgeglichen, und von dem Moment an hat Henry Squire quasi alles getroffen, und das war sehr beeindruckend, und er stand im Siegerinterview hinterher auf Englisch Florian zur Verfügung. Das hören wir hier.
So, congratulations, Henry, champion of the Hamburg Challenger here. A great final against Clément. What was the key to success in this match today?
At the start I was kind of struggling. He was taking everything really early, playing really deep with the backhand and just pushing me, and I couldn't really go into the offensive. And I got broken at 3-0 and just tried to hang in there and somehow got a break back and gained some momentum and started serving much better and returning better, starting to play, getting to the point more aggressive at the start, and could push him a little bit more in the back so he couldn't go to the net or play so much into the court. And I think that was the key to the success. And at the end I started also to play a little bit looser. I was a break up and also go for my returns a little bit more. So that's how I broke him again the last game. I just went for it. And being aggressive, if you do it well, is a little bit of risk, but is a high reward.
And now winning your first challenger title, even on home soil, what does it mean to you?
It's very special. I always play good in Germany. I always feel comfortable. And I think it's just a very special day for me, special week. And I'll remember it for the rest of my life. It's my first challenger title. So I'm really thankful for everyone here who's been helping and supporting. And just hope to continue the good stretch and take it into the next weeks.
How will celebrations look like tonight?
Not much. I will just drive home and enjoy a peaceful night. Nothing special.
In the next couple of weeks, will be your next tournament?
I would have a couple of days off and then I will start practicing. I will actually play Future in Slovakia, mm-hmm. because there are no hardcore tournaments at a challenger level, so I decided to play one Future, and then I go on clay court and I'm playing challengers then in Spain, in Barcelona, Madrid, and let's see what after, maybe Czech Republic, I'm not sure.
Perfect. Thank you. Glückwunsch, Henry.
Dankeschön. Cool.
Das Interview auf Deutsch müssen wir beim nächsten Mal nachholen.
Ja, das war tatsächlich für die ATP. deshalb haben wir es auf Englisch gemacht. Nein, aber Riesenwoche für Henry Squire, der ja auch in dem Alter wie Nicola Kuhn eben ist, auch gefühlt schon länger auf der Tour ist, aber so der richtige Durchbruch noch gefehlt hat. Der stand vor 3 Jahren hier schon mal bei dem ITF-Turnier in Hamburg-Horn im Finale, damals gegen Jakob Paul verloren. Also der fühlt sich dort auch immer sehr, sehr wohl, und das hat man auch die Woche über gesehen. Gerade, ich habe es gesagt, gegen Alexander Bloks, da hat er natürlich richtig gezaubert, war, glaube ich, irgendwie scheint es ihm gelegen zu haben, hat zwar immer so geheißen, also liegt mir jetzt nicht wirklich oder so, aber ich glaube schon, es gibt ja so die ein oder anderen Spiele, da hat man dann irgendwie einen Kniff raus, und das scheint bei Squire gegen Bloks der Fall zu sein. Aber er hat natürlich auch überragend gespielt, du hast es gesagt, im Finale dann irgendwo mit dem Rebreak, das er dann geschafft hat, er hat ja zuerst eigentlich einen Aufschlag verloren gehabt, dann eigentlich aus allen Ecken dieses Platzes konnte er irgendwie Winner schlagen. Und das lief einfach. Das war eine Woche, da ist es wirklich richtig gut gelaufen. Und was jetzt natürlich wichtig ist, das zu wiederholen. Also so eine Woche zu schaffen, ist das eine. Aber jetzt gilt es natürlich, das Ganze auf diesem Level zu halten. Und der hat ja jetzt dann auch noch die ein oder anderen gut besetzten Turniere da vor sich. Und jetzt gilt es, dieses Momentum, wie man so schön sagt, aber natürlich eben auch diese Leistung in die nächsten Turniere zu übertragen. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber mit solchen Performances wie in dieser Woche in Hamburg, da ist natürlich einiges möglich. War übrigens auch, wenn ich das noch sagen darf, zum ersten Mal einen neuen Trainer unterwegs, mit Jeremy Jahn unterwegs gewesen, mit dem er jetzt, glaube ich, seit ein paar Wochen trainiert. Und auch sein Vater David war vor Ort, was, glaube ich, auch nochmal so eine extra Motivation war. Der ist ja auch nicht immer mit dabei, sind da, glaube ich, mit dem Auto angereist. Und das war eine recht runde Geschichte. Also der hat sich in der Woche einfach gut gefühlt, außerhalb und auf dem Platz.
Können wir damit also sagen, dass Jeremy Jahn seine Karriere beendet hat? Ich habe gerade nachgeguckt, wo er in der Weltrangliste ist. 658 gerade.
Ich habe da kein offizielles Statement dazu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich weiß, dass er halt jetzt eben mit Henry auf der Tour ist. Ja. Und das jetzt seit ein paar Wochen eben auch der Fall ist, ja.
Henry Squire, und er kommt ja jetzt auch dann in interessante Ranking-Regionen, wo es darum geht, dann vielleicht die Quali für die Grand Slams zu schaffen. Und das hat ja auch Michael Kohlmann ganz zu Anfang des Podcasts gesagt, das sind die wichtigen Turniere dann auch für Leute wie Henry Squire, wie Marco Topo, wie vielleicht auch bald mal Max Rehberg und Rudi Mollica, der jetzt schon bei den Australian Open in der Quali war, ganz sicher dann auch in den nächsten Monaten noch die ein oder andere große Quali bestreiten kann, wie zum Beispiel in Wimbledon und bei den French Open. Also das sind die wichtigen Sachen. Das war das Turnier in Hamburg. Heute gab es sehr, sehr, sehr viele Interviews. Florian war vor Ort und konnte da die ganze Woche die Interviews einsammeln. Ich danke dir sehr dafür. Das waren interessante Einblicke.
Sehr gerne.
Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Chip in Charge auf jeden Fall bei Twitter, Blue Sky und Instagram. Und auch tennistourtalk.com solltet ihr folgen, entweder bei Instagram oder Twitter. Oder dann auch der Website, die sollte auf jeden Fall in den Bookmarks sein. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns drei, also Philipp Joubert, Florian und mir, mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. In den Shownotes sind dann auch die Links zu Spotify, zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.